SWR 2 Forum.
Und da diskutieren wir ein Verhalten, das manche Wissenschaftler mit Mord vergleichen. Nur der reine Akt des Tötens, so der Zürcher Professor Hugo Grünwald, ist verletzender als der Akt des Schweigens. Zahlreiche Liebesbeziehungen, viele Freundschaften werden beendet, indem der oder die eine sich wortlos zurückzieht und auf Nachfragen nicht einmal antwortet. Und auch zahlreiche Söhne und Töchter brechen auf diese Weise den Kontakt zu ihren Eltern ab. Sie verleugnen sich, sobald nachgefragt wird. Schätzungen zufolge sind davon allein in Deutschland rund 100.000 Familien betroffen. Diese Entwicklung ist nicht neu, aber endlich, so sagte mir eine meiner Gesprächspartnerinnen vor der Sendung, endlich scheint das Tabu darüber gebrochen zu sein. Und so lädt Reinhard Hübsch heute zu einem Tabubruch ein, und zwar unter dem Titel Waiseneltern. Wenn Kinder den Kontakt zur Familie abbrechen, wobei wir nicht nur über die kontaktabbrechenden Kinder sprechen, sondern auch über zerbrochene Partnerschaften. Wer geht da warum in die Funkstille? Wie lässt sich eine solche Situation auflösen und vor welchem gesellschaftlichen Hintergrund findet das statt? Diese Fragen wollen wir heute versuchen zu klären, und zwar mit drei Wissenschaftlerinnen bzw. Autorinnen, die sich dem Thema seit Jahren widmen. Claudia Harmann ist als psychotherapeutische Heilpraktikerin in Essen tätig. Frau Hamann, der Vergleich des Beziehungsabbruchs mit Mord scheint manchen vielleicht überzogen zu sein. Taugt er aus Ihrer Sicht?
Ja, absolut. Es ist so ein tiefer Bruch, der da geschieht, wenn der Kontakt zwischen Eltern und Kindern zerbricht. Es ist für beide Seiten, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder, wirklich dramatisch.
Dr. Christiane Jendrich arbeitet als Psychotherapeutin in Köln und ist mit dem Thema ebenfalls in ihrer Praxis häufig konfrontiert. Beziehungsabbruch durch Verstummen, Frau Dr. Jendrich, handelt es sich da um seelische Grausamkeit?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Es ist eine seelische Grausamkeit. Die Frage ist, ob es eine bewusst gewählte seelische Grausamkeit ist. Es wird auf jeden Fall so erlebt. Das bekomme ich in der Praxis immer wieder mit. Ob das intentional von diesen Abbrechern so gemeint ist, da wäre ich vorsichtig.
Da fragen wir nachher nochmal nach. Aber ich habe den Eindruck, dass in den Eltern-Kind-Beziehungen es vornehmlich Frauen sind, die sich da zurückziehen. Häufig als Reaktion auf ein schmerzhaftes Verhalten der Mutter. Ist das richtig?
Also in meiner Praxis erlebe ich beides. Ich arbeite mit Menschen, die den Kontakt abgebrochen haben und die verlassen worden sind. Und die geschlechtliche Verteilung ist gleich. Also da sehe ich in meiner Praxis jetzt keine Erhöhung bei den Frauen in der Beziehung zu Müttern.
Dem stimme ich zu.
Aber ich will noch die dritte mit ins Gespräch ziehen. Das ist Tina Solimann. Sie ist Filmemacherin und Autorin in Hamburg. Sie hat gleich zwei Bücher zum Thema vorgelegt. Die Titel Der Sturm vor der Stille, warum Menschen den Kontakt abbrechen, sowie Funkstille, wenn Menschen den Kontakt abbrechen. Alle Angaben zu den Büchern übrigens, verehrte Hörerinnen und Hörer, mit den genauen Angaben finden Sie unter www.swr2.de. Frau Solimann, das scheinbar plötzliche Verstummen von nahestehenden Menschen wird in Ihrem Buch auch als Zitat das Folterwerkzeug des Narzissten genannt. Ein Kapitel ist überschrieben, die Gewalt des Schweigens. Sie sprechen da, letztes Zitat, vom Mord an der Seele. Schweigen als Grausamkeit?
Es wird so empfunden, würde ich auch sagen. Also das Zitat kam ja von einem Fachmann. Diejenigen, die Verlassenen, empfinden das so. Und ich glaube auch, dass es manchmal tatsächlich auch als Waffe, als Manipulationswerkzeug teilweise, wenn es um pathologische Verhaltensmuster geht, eingesetzt wird. Meistens aber ist die Funkstille eine Schutzfunktion. Jemand schützt sich vor Übergriffen, davor nicht gesehen zu werden. Jemand zieht sich zurück, um auch nachzudenken. Also es wird als Waffe gebraucht, aber größtenteils meiner Meinung nach ist es eine Schutzfunktion, eine Abwehr, die nötig ist.
Nochmal ganz kurz nachgefragt, Frau Solimann. Der Abbrecher, so schreiben Sie in einem Ihrer Bücher, zeigt in den seltensten Fällen Spuren von Scham. Ist ihm oder ihr die Grausamkeit nicht bewusst oder ist das Empathiemangel? Was geht da ab in dem?
Das, glaube ich, habe ich nicht geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Gegenteil. Also in der Funkstille in dem ersten Buch steht ja häufig, sehr häufig ist Scham der Grund für den Abbruch. Man zieht sich zurück, weil man sich vielleicht auch nicht schwach zeigen möchte, weil man sich nicht verletzlich zeigen möchte, weil genau der Kern dessen, was wehtut, berührt wurde, weil man keine weiteren Angriffe für weitere Verletzungen bieten will. Also häufig ist der Grund für die Funkstille sehr wohl Scham, verletzt sein.
Ich würde gerne etwas dazu sagen und klarstellen, weil ich glaube, dass es ein großer Irrtum ist, zu glauben, dass nur die Verlassenen, also in unserem Fall die Eltern, die Betroffenen und die wirklich den Schmerz haben. Ja. Ich erlebe das wirklich täglich, dass für die Kinder das ein riesen Drama und etwas, was sie zutiefst innerlich beschäftigt, ist, weil sie ihre Wurzeln verlassen müssen. Ja? Sie kappen ihre Wurzeln und das ist so schmerzhaft. Und ich zitiere gerne eine junge Frau, die sagt, ich kann nicht anders als zu gehen, weil wenn ich meine Eltern nicht verlasse, würde ich mich verlassen. Aber es tut mir bis in die Zellen weh.
Jetzt sind wir bei der Rolle der Opfer und der Täter. Vielleicht gucken wir mal zunächst nach den Tätern und Täterinnen.
Dürfte ich da mal reingrätschen?
Bitte.
Ich würde da ungern von Opfern und von Tätern sprechen. Das ist so eine Schuldzuweisung. Es ist so komplex und es findet ja immer in so einem Kontext statt. Und diese Schuldzuweisung finde ich da eher nicht angebracht, sondern es geht ja darum, den Kontaktabbruch zu verstehen, nicht zu bewerten.
Gut.
Und verstehen von beiden Seiten.
Dann frage ich, wer ist es, der da handelt und sich ins Schweigen flüchtet oder das Schweigen als Waffe, so wurde es ja auch schon bezeichnet, nutzt. Nochmal, vielleicht versuchen wir so eine kleine Soziologie. In welchem Alter macht Mann, / Frau das?
Sie meinen die Eltern verlassen?
Ja.
Man macht es dann, wenn man gewahr wird, dass die Beziehung zu den Eltern wirklich eine tiefe Störung hat. In der Regel ist es so, dass Menschen, die gute Beziehungen mit anderen, mit Partnern oder mit Freunden haben, dass die auf einmal merken, aha, so fühlt sich Nähe und so fühlt sich eine gesunde, gute Liebe an. Und das gibt Rückschlüsse über das, was man im Elternhaus erlebt hat. Und da fangen Menschen an, sich zu fragen, was ist eigentlich bei uns zu Hause passiert? Warum gehe ich immer mit einem solchen Stressgefühl zu meinen Eltern? Und warum fühle ich mich da nicht sicher und gehalten und geliebt?
Also ich sehe es auch so. Also es passiert meist im Erwachsenenalter. Es kann aber auch sein, dass es nicht die Beziehung ist, die gut läuft, die den Gegensatz deutlich macht, sondern im Gegenteil, dass man immer wieder sich gleich verhält, dass eine junge Frau beispielsweise, die ich gut kenne, immer wieder den Kontakt abbricht, auch zu ihrem Partner und zu ihren Freundinnen und sich fragt, warum reagiere ich so immer wieder? Ich kann es mir ja selber nicht erklären. Wie soll ich es dann den anderen erklären? In der Nachfrage kommt dann heraus, dass die Beziehung zu ihrer Mutter sehr kompliziert und schwierig waren und dass ihre erste Funkstelle im Leben sogar der Weggang des Vaters war. Also meist bricht jemand im Erwachsenenalter den Kontakt zu den Eltern ab, weil er jetzt sich eben auch wehren kann. Das kann das Kind noch nicht.
Ja, ich hatte nämlich den Eindruck, wenn ich die Studien gelesen habe, dass es also gerade der Abbruch von Kindern in der Kommunikation mit den Eltern, dass das so im Alter zwischen 20 und 30 häufig ist, werden Liebesbeziehungen dann auch schon später abgebrochen werden. Aber die haben, glaube ich, andere Motivlagen.
Aber ich würde auch noch mal ergänzen wollen, was auch Frau Hamann sagte und Frau Suliman. Ich glaube, man muss erstmal die Fähigkeit haben, sich zu sich selber ins Verhältnis zu setzen, reflexiv auf sein Leben schauen zu können. Und das ist die Vorbedingung, um den Kontakt abzubrechen. Und das ist in der Regel auch ein junges Erwachsenenalter. Es gibt es aber auch durchaus schon im Teenageralter.
Und das ist durchgängig bei Männern wie bei Frauen zu beobachten, dieses Verhalten? Oder gibt es da eine Geschlechtsspezifik?
Also ich erlebe Männer genauso. Das sind übrigens häufig aus meiner Sicht, vielleicht ist das ein Zufall, aber es sind häufig Söhne, die Mütter haben, die sie so gebraucht haben. Also Mütter, die zum Beispiel keinen Partner haben und die den Sohn dann wirklich brauchen als Männlichkeit an der Seite. Und diese Söhne, die realisieren irgendwann, es geht hier nicht um mich, sondern ich werde gebraucht.
Und werde missbraucht?
Ich werde missbraucht, definitiv.
Mhm. Ja, oder das andere. Also die Söhne, die ich kennengelernt habe, brechen den Kontakt zur Mutter ab, weil es eine klammernde Umarmung war, die sie nicht ertragen konnten. Also da muss ja ein heftiger Bruch passieren, sonst kann ich mich nicht befreien. Oder sie brechen den Kontakt zu dem Vater ab, weil es keinen Kontakt vorher gab, weil es eher eine Ignoranz des Vaters gab, der alles andere wichtiger empfand, sein Hobby beispielsweise, seine Patienten, seine Schüler. Und dann der Sohn gesagt hat, ich bin ja eh nicht für ihn da, dann kann ich auch ganz verschwinden.
Genau so. Ich glaube, dass wir nochmal zurückkommen sollten auf das Thema Sprachlosigkeit. Ich bin davon überzeugt, dass wir das nur verstehen können, wenn wir verstehen, dass in diesen Familien über Generationen hinweg eine Sprachlosigkeit da ist. Ja? Also es gibt ja ein Phänomen, also wenn man mit Menschen spricht, die den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben, dann frage ich immer, wie ging es eigentlich ihrer Mutter mit deren Mutter? Ja, auch nicht gut.
Ja, es wird vererbt.
Das Schweigen wird vererbt. Und also diese Sprachlosigkeit, keine Worte für, ich nenne das, keine Worte für das, was wir Liebe nennen zu haben, keine Worte für Gefühle zu haben, nicht auszudrücken, was es sich in mir bewegt, das ist eines der Gründe und das zieht sich sozusagen von der Geburt bis dann hin zum Kontaktabbruch.
Das heißt, es gibt in diesen betroffenen Familien so eine Tradition des Schweigens und Verschweigens. Also Psychologen sprechen da, glaube ich, von der Epigenese. Das wird über die Generationen weitergereicht.
Ja, es wird zum chronifizierten Ereignis. Das Schweigen wird weitergegeben über Generationen hinweg. Ich frage auch immer nach und danach stellt sich meist heraus, dass es sich tatsächlich um sogenannte funkstille Familien handelt. Also der Kontakt wurde in der Familie schon häufig abgebrochen. In der Familie wurde erlernt, dass Konflikte so gelöst werden, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich falsch, aber es ist ein Konfliktlösungsmittel, aus dem Konflikt herauszugehen, zu schweigen. Also entweder als Strafe oder als Bewältigungsversuch.
Und da finde ich auch, Frau Suleiman, würde ich Ihnen zustimmen, es geht um die Modelle der Herkunftsfamilie. Welche Streitkultur ist gelehrt worden? Konnten Probleme besprochen werden oder wurden sie eher vermieden? Wurden sie bagatellisiert oder wurden sie problematisiert? War die Sprache wertschätzend oder eher abschätzend? Und auch nochmal wichtig, wurde ein Vergehen mit Schweigen, mit Löschen, mit Entzug von Aufmerksamkeit bestraft? Dann ist das etwas, was wir von früh auf mit der Muttermilch einsaugen und gar nicht anders können.
Kann man diese Kette irgendwann mal zum Ende bringen?
Ja, indem man anfängt zu reden. Und es gibt ja ein interessantes Phänomen. Ich glaube, dass diese junge Generation eben anfängt zu sprechen. Die sprechen über ihre Gefühle. Wenn man im Internet guckt, zum Beispiel Kontaktabbruch oder es gibt Chats, wo junge Leute sich unglaublich austauschen über das, was in ihren Familien passiert ist. Und die haben Worte dafür. Das, was die Eltern gar nicht haben. Die Eltern sagen ja immer noch, ja, was unsere Familie betrifft, das geht niemandem was an. Aber diese Generation, die spricht über sich und das ist ein gravierender Unterschied.
Ich wollte auch gerade auf die Geschichte nochmal eingehen, dass wir über Gefühle offen sprechen dürfen, ist ja neu. Das gab es ja in den Generationen, in den Kriegsgenerationen, in der Nachkriegsgeneration fast gar nicht. Und wenn man nochmal so diesen Film nennt von Michael, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das Weiße Band.
Haneke,
genau. Da ist es unglaublich gut dargestellt, dass Gefühle unterdrückt werden müssen anscheinend. Und was dann daraus erwächst.
Also ich glaube, was sehr auffällig ist, ist, dass mir vor allen Dingen Menschen geschrieben haben oder sich gemeldet haben, das sind meist die Kinder der Kriegskinder, die den Kontakt zu ihren seltsam, egozentrisch, kalten, gefühllosen Eltern, wie sie es beschreiben, abbrechen. Sie empfinden sie so. Und das sind die ehemaligen Kriegskinder, die so im Moment nicht in der Lage sind zu sprechen. Also man könnte ja fast sagen, eine ganze Generation hat die Funkstille zum Kommunikationsinstrument entwickelt. Und das sind bei mir jedenfalls häufig die Kinder der Kriegskinder, die den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen.
Also die Kinder derjenigen, die so in den Mitte der 20er bis Mitte der 30er Jahre geboren worden sind?
Ja, der Kriegskinder. Heutzutage redet man von den Kriegsenkeln. Also die Kriegsenkel brechen zu den Kriegskindern den Kontakt ab.
Ja, ich glaube, dass das wirklich ein ganz zentraler Punkt ist, das zu verstehen, was Frau Suleiman gerade gesagt hat. Nämlich, das ist eine Generation, die traumatisiert ist. Und signifikant für Traumata ist, dass ich mich nicht mehr spüren kann. Dass ich sozusagen in einer Art Schock mich weiterhin befindet. Und alles das, was Gefühl auslöst, das macht Angst. Da kommt etwas in mir hoch, etwas erinnert mich, was ich nicht wahrhaben will und was ich einfach zur Seite gestellt habe. Und das ist die Generation meiner Eltern. Ich selber bin nach dem Krieg geboren. Ich kann das sehr gut noch nachvollziehen. Das ist die Generation, die nicht fühlt, sondern die funktioniert. Die macht und tut und aufgebaut hat, die funktioniert, aber die alles, was die Emotionen betrifft, einfach beiseite stellen konnte. Und das ist etwas, was die junge Generation nicht mehr toleriert.
Nun haben wir ja die Beobachtung gemacht, dass es vornehmlich Männer sind, die dieser Kriegsgeneration angehören und die ihr Leid, das sie erlebt haben in den Kriegsjahren, so unter einen Sarkophag des Schweigens eingehüllt haben und sich damit selber auch gar nicht auseinandersetzen wollen und so dieses Schweigen weitergeben. Die Mütter sind da nach den Erfahrungen, die man so jetzt anfängt mit dieser Generation zu machen, sind da offener? Sind da therapeutische Hilfsprozesse leichter zu vollziehen?
Also bei mir ist es nicht so, muss ich sagen. Es ist schon generationsabhängig. Ich habe Klienten, die 70 bis 80 Jahre alt sind, wo die Kinder den Kontakt abgebrochen haben, wo es sehr, sehr schwierig ist, was Sie eben auch beide schon sagten, auf die Gefühlsebene mal zu gehen, dieses sich einlassen darauf, das bedarf unglaublich viel Zeit und Einfühlungsvermögen, dass sie überhaupt da bereit sind, sich dem zu stellen, dass es eben Gefühle gibt.
Wir haben jetzt über eine Motivgruppe gesprochen, warum Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen. Eine andere Motivgruppe ist noch der Selbstschutz nach Demütigungen, die über Jahre und Jahrzehnte ertragen wurden. Also zum Selbstschutz. Kann dieses Abgleiten in den Schweigen, der totale Kontaktabbruch, nicht auch legitim sein?
Ich glaube, dass es immer legitim ist. Verstehen Sie, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht in irgendeine Schuldthematik kommen. Aber Kinder, die den Kontakt abbrechen, die haben so eine innere Not, die müssen diesen Schritt tun, um zu sich selbst zu finden. Und erst wenn sie sozusagen wieder Kontakt zu sich haben, wissen, was sie eigentlich wollen und was ihr Leben ausmacht, dann sind sie überhaupt erst wieder in der Lage, nach außen zu reflektieren und vielleicht wieder einen Kontakt aufzunehmen. Also es ist eine innere Notwendigkeit und das ist absolut legitim, das zu tun.
Es ist ein Notsignal, würde ich sogar sagen. Ich habe ja auch gesagt, es ist ein Notsignal, das besagt, bitte höre, was ich nicht sage. Mhm. Also glaube ich auch, das würde ich auch so beschreiben. Es ist erstmal eine große Not, den Kontakt abzubrechen. Auch wenn man vielleicht noch gar nicht es in Worte fassen kann. Ja, weil in diesem Schutzraum aus Schweigen werde ich die Worte finden und vielleicht kann ich sie ja dann auch formulieren. Und es ist auch ein Schutz natürlich, wenn es um Missbrauch geht, um schreckliche Dinge in der Familie. Dann ist es tatsächlich auch besser, meiner Meinung nach, den Kontakt abzubrechen. Aber das wissen die Fachfrauen besser.
Ja, es gibt Systeme, wo es einfach gut ist, das System zu verlassen, weil es so schädigend ist und so vernichtend auch erlebt werden kann. Ich glaube, Frau Suliman, Sie hatten das geschrieben, Suizid mit Notausgang, ne? War das von Ihnen?
Das war von mir,
ja. Und das fand ich eine sehr treffende Beschreibung dazu. Es ist tatsächlich, es wird als so überwältigend erlebt, es ist so erdrückend und bedrohlich, dass Kinder oder auch erwachsene Kinder sagen, entweder die oder ich.
Ja.
Und dann gehen die. Und gerade in der therapeutischen Arbeit, ich glaube, Frau Hamann wird das auch bestätigen können, geht es ja auch darum zu gucken, diese Zeit zu lassen, diese Zeit der Funkstille zu akzeptieren, um dann zu gucken, was ist denn überhaupt noch möglich?
Absolut.
Ich hatte auch einen jungen Mann, der tatsächlich sagte, ich hätte entweder meine Mutter umgebracht oder mich. Hm. Also das kann ich nur unterschreiben. Es geht hier wirklich teilweise, das sind Überlebensprozesse.
Ich würde das gerne doch noch mal etwas mehr in den Alltag ziehen, weil das so klingt, als wären das jetzt ganz dramatische Geschichten, die da in Randfamilien vielleicht laufen. Ich glaube wirklich, dass wir anerkennen müssen, dass es so viel Dysfunktionalität in den Eltern-Kind-Bindungen gibt. Die drücken sich aus, dass in Familien eine Form von Lieblosigkeit herrscht. Das ist eine Distanz zwischen den Eltern und den Kindern. Wissen Sie, wie viele Frauen kenne ich, die sagen, ich habe meine Mutter noch niemals angefasst? Es gibt Streit, es gibt hohe Leistungserwartungen und unglaublichen Leistungsdruck. Es gibt Alkoholthematiken in Familien. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Stress. Es gibt traumatisierte Eltern und es gibt Eltern, die irgendwie in ihrem eigenen Film von Beziehungsdrama und so weiter sind. Und das sind alles Voraussetzungen, die es verhindern, dass eine gute, gesunde, sichere Bindung zwischen Eltern und Kindern stattfindet. Und im Erleben des Kindes ist das so, dass so dramatisch und das Kind erlebt es als, wird es nicht anerkannt, nicht gesehen, als spielt es keine Rolle in der Familie, weil die Eltern eben in ihrem so verstrickt sind.
Genau, also das bekomme ich sehr häufig auch beschrieben. Es gibt keinen Austausch in der Familie. Also jeder ist für sich, jeder kämpft für sich allein und jeder sieht auch nur sich selber. Aber es wird nicht auf die Gefühle und die Bedürfnisse des Kindes oder des anderen eingegangen, weil jeder so sehr mit sich selber beschäftigt ist. Also das häufigste Wort, das mir entgegengeschleudert wird, ist Kälte. Kälte in den Familien, also dass wirklich keine Wärme da ist, keine Nähe.
Ich würde gerne den sozialen Raum jetzt wechseln. Wir haben jetzt sehr viel über die Eltern-Kind-Beziehung und die Antwort ist das Schweigen gesprochen.
Entschuldigung, darf ich da nochmal trotzdem zwischengehen, weil ich das, was die Frau Hamann sagte, auch sehr wichtig finde. Diese Eltern-Kind-Beziehung ist eine asymmetrische Beziehung und die Eltern sind ja das Modell für die Kinder, die in ein System hineingeboren werden, was sie sich nicht ausgesucht haben. Und da erleben sie ja, wie man sich wertschätzen könnte, wie man erwachsen wird, wie man Verantwortung übernimmt oder wie man für sich selber sorgt, wie man Gefühle zeigen darf, Bedürfnisse wahrnehmen darf, Grenzen setzen. Und da ist es tatsächlich, in dieser asymmetrischen Beziehung sind Kinder ja darauf angewiesen, auf das Modell und haben noch nicht die Bewältigungsstrategien, die sie als erwachsene Menschen einsetzen könnten.
Genau. Herr Hübsch, ich würde aber trotzdem, bevor Sie da weitergehen, da gerne nochmal bleiben. Frau Suliman sagt, es geht um Kälte. Ich glaube, dass wirklich etwas Wichtiges ist zu realisieren. Meiner Wahrnehmung nach sagen Kinder häufig nicht, es ist zu kalt, zu unnahbar, sondern es ist zu übergriffig, zu nah.
Zu viel ist ja das Gleiche wie zu wenig.
Ja, ich soll hier etwas einlösen. Ich habe das Gefühl, ich werde vereinnahmt. Mhm. Meine Eltern sind nur im Wir und die können gar nicht ich und du akzeptieren. Und diese Kinder sagen, und ich kriege Atemnot. Und deswegen muss ich einen Schritt aus der Familie tun.
Beides führt zum Gleichen.
Ja,
also
natürlich.
Wie gesagt, zu viel ist das Gleiche wie zu wenig, wobei bei mir häufiger sich diejenigen melden, die sagen, wir haben überhaupt nichts miteinander zu tun in der Familie. Ich beende nur etwas, was es vorher schon gar nicht mehr gab, die Familie.
Die Sehnsucht bleibt. Das ist ja, das Schmerzhafte ist ja, dass auf beiden Seiten die Sehnsucht bleibt.
Vor allen Dingen beim Abbrecher.
Genau. Ja, ich würde das trotzdem, Frau Solienmann, noch mal ein bisschen anders sehen wollen, weil es gibt, das wird auch unter Therapeuten im Augenblick sehr, sehr diskutiert, das, was wir die Parentifizierung nennen. Mhm. Das heißt, dass Kinder spüren, dass Eltern etwas brauchen. Sie spüren sozusagen sehr, sehr früh die psychische Befindlichkeit der Eltern und sie versuchen, die Eltern zu stabilisieren und ihnen zu helfen, um selber etwas von den Eltern bekommen zu können. Das heißt, sie haben dieses Gefühl, ich bin für dich da, wir sind uns ganz nah, ich helfe dir und ich unterstütze dich. Da gibt es eine intensive Verbindung und das ist fast eine symbiotische Beziehung, die da entsteht, bis das Kind irgendwann realisiert, und ich, wo bleibe ich? Und dann fängt eben ein Prozess an, aus dieser großen Nähe langsam eine Distanz zu gewinnen.
Es ist beides. Also ich kenne auch die andere Seite. Aber das, was Sie beschreiben, das hat tatsächlich mit den Generationen Kriegskind und Kriegsenkel zu tun. Das sehe ich auch so.
Mhm. Wir haben jetzt lange über Eltern und Kinder gesprochen. Dieses Schweigen gehört auch zum Abbrechen von Liebes- und Freundschaftsbeziehungen. Sind da die Motivlagen andere?
Also ich finde es erstmal natürlicher, sich von Freunden zu trennen, weil es möglicherweise verschiedene Entwicklungen gegeben hat. Das ist ja dann nicht unbedingt ein Abbruch, sondern ich bin nicht mehr mit all den Menschen befreundet, mit denen ich befreundet war. Man kann es Abbruch nennen, aber es hat eine ganz andere Intensität.
Ja, das sehe ich auch so, dass man sich entfernt von Menschen, die einem früher nah waren. Aber ich glaube, dass in diesem Fall, dass es gar nicht so weit auseinander liegt, dass in Partnerschaften definitiv ich etwas suche, was ich früher ermangelt habe. Ja? Also ich brauche etwas an Nähe, an Liebe, an Zuwendung, an gesehen werden. Und das ist die Hoffnung an meinen Partner, die ich an ihn richte. Und das wird der Partner schwerlich einlösen können. Der ist ja nicht dafür da, dass er sozusagen die Defizite, die ich von zu Hause mitbringe, einlösen und erlösen soll. Und wenn ich dann realisiere, ach, das kriege ich doch nicht von ihm, dann tauchen wirklich Probleme auf.
Da will ich auch.
Ja, dann fühle ich mich wieder verlassen. Ja, dann fühle ich mich wieder nicht gesehen. Das ist der Beginn des Endes.
Da sprechen Sie auf diese Eltern-Kind-Beziehung, ist ja eine asymmetrische Beziehung. Und die Partnerschaft ist ja eher eine symmetrische Beziehung. Da würde ich Ihnen auch vollständig recht geben, wenn Partner etwas kompensieren wollen, was in der Kindheit nicht gewährleistet wurde, dann können sie das gar nicht einlösen. Das ist nicht möglich, weil der Mensch erwachsen ist. Es geht da dann um die Arbeit des inneren Kindes. Wie kriegt man das nachgenähert? Und das kann ein Partner nicht übernehmen.
Genau. Ja, es gibt unglaublich viele Projektionen in Partnerschaften. Also ich habe sozusagen meine alte Brille auf, wie ich auch den anderen sehe, wie ich Liebe empfinde und wie ich glaube, dass Liebe sich anfühlt. Und da gibt es große Schwierigkeiten. Das sind einfach Projektionen, die aus der Vergangenheit rühren.
Nun können sich Freundschaften wie auch Partnerschaften natürlich erschöpfen und dann kann man das auch kommunizieren und sagen, ich fühle mich aus den und den Gründen bei dir, bei Ihnen nicht mehr wohl und aufgehoben und würde gerne die Intensität zurückfahren oder das ganz beenden. Aber es sind ja zunehmend Fälle, in denen sich Frauen bzw. Männer wortlos umdrehen. Sie haben das in diesen Büchern, kann man das ja auch nachlesen, wortlos umdrehen und selbst auf Nachfragen nicht reagieren. Warum?
Da geht es, glaube ich, um das erlernte Kommunikationsverhalten, um das eigene Kommunikationsverhalten. Wie gut und wie nachhaltig kann ich denn meine Bedürfnisse wahrnehmen und sie auch einfordern? Und wie deutlich, das ist nochmal wichtig, wie deutlich und differenziert kann ich denn meine Gefühle ausdrücken? Und welche Befürchtungen und Ängste habe ich in dieser Partnerschaft? Darf ich die benennen? Darf ich mich so zumuten, wie ich bin? Es hängt mit der Kommunikation zusammen.
Ja, und sich auch dessen bewusst zu sein, dass bestimmte Ereignisse weitergegeben werden, ohne dass ich vielleicht auch weiß, warum ich so reagiere. Ganz viele Betroffene sagen zu mir, ich kann mich nicht erklären, ich finde die Worte nicht, also gehe ich raus. Und viele haben auch Angst davor, in der Auseinandersetzung wieder umgedreht zu werden. Ja, dann würde der Partner doch es wieder schaffen und ich würde doch nicht gehen können. Also da fehlt es auch an so einer Fähigkeit, Konflikte durch Sprechen, durch Reden, durch Kommunikation zu beenden in diesen Beziehungen.
Genau, beim Verlassen, zu Frau Suliman direkt, ja. Beim Verlassen fühlen die sich vielleicht erstmalig wirksam und stark. Da bin ich diejenige, die geht.
Ja, das hat ja auch was mit Hierarchien zu tun, mit Augenhöhe. Viele sagen ja auch, ich wollte auf Augenhöhe kommen mit demjenigen. Zuvor war der andere der Dominante, der bestimmt hat. Jetzt aber geht es um eine Rollenumkehr. Jetzt bin ich endlich die Aktive. Jetzt kann ich gestalten. Jetzt bestimme ich, wann Kontakt stattfindet und wann nicht. Ganz wichtig, ja.
Ich glaube, dass da häufig etwas sehr Unbewusstes auch stattfindet. Lass mal ein ganz konkretes Beispiel suchen. Wenn beispielsweise mein Partner fremd geht, ja, also da ist irgendwas passiert oder der flirtet vielleicht nur mit einer anderen Frau und das kann sein, dass etwas ganz Tiefes, eine tiefe Verlassenheit in mir angerührt wird, weil zum Beispiel mein Vater irgendwie sich von meiner Mutter getrennt hat, als ich 10 Jahre alt war oder was auch immer. Also da kommt etwas, eine Gefühlswelle in mir hoch, die so massiv ist, dass es schwer ist, damit umzugehen. Und ich glaube, diese unbewussten Dinge, wo einfach Gefühle aus anderen Zeiten miteinander verbunden sind, dass die einen dazu treiben zu sagen, und jetzt kann ich nicht mehr und ich gehe.
Ja, da wird eine alte Verletzung getriggert. Also das hatte ich auch, dass eine Frau ihren Mann verlassen hat vor dem 4. Geburtstag ihres Kindes, aber gar nicht wusste, warum sie ihn verlässt. In der Therapie kam dann heraus, dass sie kurz davor von ihrem Vater missbraucht wurde. Aber sie konnte es nicht erklären, sie wusste es auch gar nicht. Und der Mann wusste auch nicht, wo sie war. Sie hat sich tatsächlich ein neues Leben in einer anderen Stadt aufgebaut. Also da werden wirklich Verletzungen getriggert. Ich glaube, es ist immer wichtig zu wissen, also wir kennen immer die Daten in den Familien, aber nie die Gefühle, die mit diesen Daten verbunden sind.
Ganz genau.
Und wir haben ja auch viel mit wunden Punkten zu tun. Und der wunde Punkt zeichnet sich ja eben gerade dadurch aus, dass er nicht bewusst ist, dass er sich nur manifestiert durch eine übermäßige emotionale Reaktion auf etwas, was die Situation eigentlich gar nicht hergibt, weil es ja Verletzungen aus der Kindheit sind, die abgedrückt werden, die abgespalten werden und die dann auch tatsächlich ja das Überleben ermöglichen und dann einfach nicht sichtbar sind, es sei denn, was Sie sagen, sie werden getriggert.
Ja, aber das würde dem Verlassenen natürlich unglaublich helfen, zu wissen, oh, es hat ja gar nichts mit mir zu tun. Und das sagen immer ganz viele. Ja, wenn das denn so ist, dass da alte Verletzungen angerührt und getriggert wurden, dann würde es mir unglaublich helfen, wenn ich das wüsste. Aber viele Verlassenen sagen eben, wenn ich den Grund doch nicht kenne, dann kann ich nicht damit umgehen. Dann ist es nicht plausibel, dieser Abbruch. Also ergibt er für mich keinen Sinn. Und wenn ich den eigenen Erfahrungshorizont nicht habe, dass es so etwas gibt, dann ist es eben wiederum, um mal auf den Verlassenen kurz zurückzukommen, sehr, sehr schwierig.
Ich bin Ihnen ganz dankbar, dass wir jetzt die Perspektive gewechselt haben und auf die Verlassenen schauen. Was macht es mit denen? Die sitzen da jetzt ohne Orientierung, wissen nicht, warum sie verlassen worden sind. Was heißt das ganz konkret?
Ohnmacht. Das ist das absolute Gefühl von Ohnmacht. Man kann es nicht beeinflussen. Man muss also das aushalten, was einem serviert wird. Das kann man wirklich auch als eine traumatisierende Situation so sehen. Also das ist wirklich subjektiv für die Verlassenen sehr, sehr dramatisch. Auch für die Eltern natürlich.
Mhm. Es werden ja sämtliche Grundbedürfnisse damit torpediert. Also das Grundbedürfnis nach Bindung, das Grundbedürfnis nach Orientierung. Da passiert sehr, sehr viel. Also das ist für den Verlassenen, für den, dem wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Und natürlich auch die eigene Sicherheit zerstört. Weil wenn Beziehungen, wenn Verbindungen so schnell zerbrechen können und so plötzlich und ohne zu erklären, warum, dann überträgt sich das auf sämtliche weitere Beziehungen. Übrigens kann sich das dann auch wieder umkehren und der Verlassen wird irgendwann zum Abbrecher.
Ich merke auch häufig diese Fassungslosigkeit. Wie kann er das machen? Und gepaart mit einer Wut, mit einer richtigen Wut und Aggression dem gegenüber, die das System verlassen haben. Und da braucht es eine relativ lange Zeit, bis der Schmerz dahinter sichtbar wird, die Trauer darüber. Solange sie in der Wut sind, sind sie in der Regel nicht bereit, mal auf so das eigene Leben auch zu gucken und Revue passieren zu lassen. Frau Suliman, Sie nennen das ja Knoten in den Beziehungen, ja. Das finde ich einen schönen Begriff. Wo waren denn da die Knoten? Gab es die im Rückblick können wir da drankommen? Und dann herrscht ja wieder Kierkegaard, vorwärts leben, rückwärts verstehen. Wir können immer erst im Nachhinein gucken, wo ist denn möglicherweise was gewesen.
Aber das Ganze hat ja etwas Hochspekulatives für die Verlassenen, die jetzt auf ihre eigene Biografie gucken, vielleicht auch auf die Schlussphase dieser Liebesbeziehung oder Freundschaft und nun rätseln darüber, warum nun dieses Schweigen über diese Beziehung gefallen ist. Es bleibt beim Spekulativen und das Recht auf Auskunft wird verweigert.
Ja, so es bleibt zu viel Raum für Interpretation. Das Schweigen lässt zu viel Raum für Interpretation. Das ist leider das Problem, das stimmt.
Und dann herrscht wieder Watzlawick vor und wir machen uns unsere eigenen Argumente und überlegen und dann sind wir sauer, weil wir die Argumente weiterverfolgen und weiter ausbauen und. Da ist es wichtig, irgendwann einen Abbruch zu finden aus den Gedankenspiralen. Ich finde es schon sehr, sehr wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sich darauf einzulassen. Aber es ist eine sehr schmerzhafte Arbeit.
Aber es ist auch wichtig für den Verlassenen zu wissen, dass es meist nicht den einen Grund gibt für den Abbruch, sondern es ist mit den Knoten, es gibt die Knoten in den Beziehungen und oft ist der Abbruch vielleicht auch unbewusst, aber schon über Jahre vorbereitet. Das ist kein Abbruch aus heiterem Himmel und die Verlassenen suchen immer, oh, war das letzte Telefonat, das letzte, habe ich da was Falsches gesagt? Das ist falsch, darum geht es meist nicht.
Das ist ganz sicher nicht so. Also ich meine, also ich kann das von mir selber auch sagen. Ich habe eine Ehe hinter mir und das ist ja doch ein Prozess, der über lange Zeit schon gegangen ist, bis dann der Punkt kommt, wo man spürt, jetzt ist das Ende wirklich da. Auch da ist das nicht von jetzt auf gleich passiert. Jemand, das wissen wir auch, wenn zum Beispiel fremdgegangen wird in Beziehungen, dann bedeutet das, dass in der Partnerschaft bereits eine Schwierigkeit besteht, dass etwas nicht gelebt wird, was ich mir wünsche. Und jeder spürt das auch. Das ist niemals, Kontaktabbrüche sind aus meiner Sicht niemals aus heiterem Himmel geschehen, sondern die haben einen langen Vorlauf. Und ich glaube, wenn man es wirklich zulassen würde, dann spürt man auch, hier ist irgendetwas nicht in Ordnung zwischen uns. Und das drückt sich irgendwann aus.
Ja, steter Tropfen höhlt den Stein. Mhm. Oder Pesechkian spricht davon Mikrotraumen. Das sind kleine Verletzungen, die als Einzelne gar nicht so das Gewicht bekommen. Es macht dann die Summe.
Genau.
Nun häufen sich diese Fälle in den letzten Jahren. Ich hatte eingangs von der Zahl von 100.000 Familien gesprochen, die darunter leiden. Gibt es eigentlich irgendwelche fundierten Quellen, die diese Zahl belegen?
Nein.
Auch nein.
Okay.
Aber es gibt eine interessante Zahl, also die würde ich doch mal gerne einwerfen.
Ja.
Nämlich, dass Kontaktabbrüche Normalität sind oder Trennungen von Beziehungen Normalität sind. Jedes Jahr erleben mehr als 135.000 Kinder, dass ihre Eltern sich trennen. Das ist gesellschaftliche Normalität geworden. Partner, die auch nicht verheiratet sind, trennen sich. Und für Kinder ist das natürlich ein Abbruch zu einem der Elternteile, der gravierende Folgen hat.
Vielleicht versuchen wir da mal auf die Spur dieser Zahl zu kommen, 100.000. Es gibt ja einige Selbsthilfegruppen, die sich da gebildet haben, vor allen Dingen in Großstädten und über dieses traumatische Erlebnis verlassen zu werden, dann miteinander reden. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, darüber das hochzurechnen, dass diese Zahl von 100.000 da ist, denn Dunkelziffern kann man ja immer einigermaßen einschätzen. Wäre das hilfreich? Wo gibt es diese Selbsthilfegruppen, wo sich Menschen austauschen darüber?
Meines Wissens gibt es das mittlerweile bundesweit. Aber ich glaube, dass uns das nicht wirklich weiterhilft, weil wir können suchen nach Zahlen. Es ist nur hochinteressant. Also als ich das Buch geschrieben habe, Kontaktabbruch, mit allen Menschen, mit denen ich da gesprochen habe, die kannten irgendjemanden, wo das auch so ist. Ja, also gesellschaftlich hat es eine große Bandbreite, dass Kinder und Eltern nicht mehr miteinander sprechen.
Und es ist jetzt, das finde ich das Gute daran, es ist jetzt publik geworden. Es ist nicht mehr ganz so schambesetzt. Früher ist ja viel verborgen worden. Und da durfte man nicht drüber sprechen. Nichts darf nach außen dringen. Und dass das Thema Kontaktabbruch jetzt so in der Öffentlichkeit auch diskutiert werden kann, finde ich sehr hilfreich.
Das war vor allen Dingen ein Tabu bei denen, die verlassen worden sind, weil sie mit ihrer Rätselhaftigkeit nicht umgehen konnten und sich deswegen geschämt haben. Frau Solimann, Sie haben in Ihrem Buch Der Sturm vor der Stille eine Antwort auf die Frage gesucht, warum sich das nun gerade in den letzten Jahren geradezu dramatisch geändert hat, nämlich immer mehr Menschen in das Schweigen sich flüchten und die anderen Schweigen zurücklassen, also diese Intimität dann verlassen. Auf welcher gesellschaftlichen Folie ist, glaube ich, ganz interessant, darüber mal nachzudenken, findet denn das im Moment gerade statt?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, es zu beschreiben, aber mir erscheint es so, dass der Abbruch zum Standard fast schon geworden ist. Es ist auch einfacher geworden, ist, den Kontakt abzubrechen, weil die Menschen verlassen häufig den Ort. Die Mobilität spielt eine Rolle, aber eben auch die Kommunikationsform. Ich kann auch bei Facebook jemanden, ich kann mich entfreunden. Ich habe einfach die Instrumente, mich von jemandem zu verabschieden ohne Worte. Und das wird auch genutzt. Dann geht es auch darum, auch in Beziehungen, dass ich sowieso schaue, dass die nächste Option vielleicht die bessere ist. Ich kann über Dating Plattform beispielsweise mir jemanden auswählen. Also die Verbindungen, die Bindungen sind nicht mehr so intensiv und damit können sie auch leichter abgebrochen werden.
Sie kreieren den schönen Begriff des Episodenmenschen in Ihrem Buch. Das ist jemand, der die eigene Existenz als die Suche nach Sensationen und Erregungen, also von einer...
So eventorientierte Menschen.
Genau. Und die dann immer deinen Partner oder respektive Partnerin verlassen, wenn sie den Eindruck haben, sie sind vom Guten auf das noch Bessere gestoßen und dann lässt man das einfach wie ein abgetragenes T-Shirt oder Kleidungsteil da liegen und wendet sich dem Nächsten zu.
Man konsumiert praktisch den Partnermenschen, genau.
Das führt zu einer Erosion des Anderen bei zeitgleicher Narzissifizierung des Selbst. Eine Selbstüberhöhung als Kennzeichen einer hochentwickelten Gesellschaft, ist das eine wichtige Diagnose? Frage in die Runde.
Ja, ich habe da so ein bisschen Mühe mit dem Begriff Narzissifizierung. Das ist so inflationär, wird der heute benutzt. Verstehen Sie, Menschen, die wirklich eine narzisstische Störung haben, die haben natürlich ein ganz tiefes Problem. In Wahrheit steckt da eine ganz große Wertlosigkeit hinter. Ich glaube nicht wirklich, dass es darum geht. Ich würde aber gerne nochmal darauf zurückkommen, was Frau Suliman gerade gesagt hat. Diese neue Generation, die miteinander sprechen, die eine andere Form von Vergemeinschaftung auch gefunden haben, das ist wirklich eine Entwicklung. Da passiert etwas unter dem, wo sie etwas finden, was sie in ihrem Elternhaus nicht gefunden haben. Es gibt so ein interessantes, fand ich wirklich einen wunderbaren Begriff. Die kreieren einen Satz, der heißt, Seelenverwandtschaft ist dicker als Blut. Ja, das ist etwas, also ich finde, innerhalb dieser Gesellschaft, sei es über Chats oder was auch immer, versuche ich Menschen, die mir nah sind, mit denen ich einen Kontakt habe und mit denen ich mich bedingungslos sozusagen verstehe. Und das ist wirklich eigentlich doch auch eine positive Entwicklung.
Ich würde doch noch gerne ein bisschen was erfahren über den gesellschaftlichen Hintergrund, vor dem sich dieses Drama des Verlassens abspielt, des schweigenden Verlassens. Frau Suliman hat da ja einige Eckpunkte skizziert. Kann man das noch ergänzen oder sagen Sie, das ist im Grunde zeit- und Gesellschaftsetappen unabhängig?
Ich glaube schon, dass wir heute schneller leben. Wir müssen mobiler sein, was Frau Suliman ja auch sagte. Und Beziehungen brauchen Zeit. Wenn sie tragende Beziehungen werden sollen, brauchen sie Zeit, brauchen sie auch Gemeinschaft und ein Aufeinanderzugehen. Ich kann bei Facebook natürlich 1500 Freunde haben. Ich stelle mich ja nur so ein, wie ich gesehen werden möchte, nicht so, wie ich bin. Da, denke ich, liegt eher die Gefahr, dass wir im Netzwerk eine Art Parallelleben aufbauen.
Ja, ich glaube, ein gesellschaftlicher Aspekt ist auch, dass wir gefordert sind in unserer Autonomie. Ja, also wir müssen sozusagen selbstständig, klar, entscheidungsfreudig, selbstbewusst, selbstwirksam sein. Das ist etwas, wo ich mich durchsetzen kann. Autonomie steht ganz oben an. Ich muss sehr, sehr flexibel sein. Das ist etwas, was in meinem Arbeitsprozess auch gefordert wird. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite diese Sehnsucht nach Sicherheit, nach Stabilität, nach Konstanz. Und da ist etwas sozusagen wie nicht kompatibel. Mhm. Ja? Aber natürlich, die große Sehnsucht der Menschen ist eigentlich nach Stabilität und Konstanz. Und das ist in dieser Gesellschaft, auch in dieser Konsumgesellschaft, natürlich schwierig.
Aber Sie beschreiben da im Grunde eine Paradoxie. Eine Gesellschaft, die sich so schnell verändert wie wohl nie in der Menschheitsgeschichte, die sucht nach Konstanz, nach Verlässlichkeit und reagiert darauf mit dem Gegenteil. Mit dem Abbruch von Beziehungen und der Suche nach dem nächsten Event, das genau diese Konstanz ja gar nicht halten kann.
Genau, weil ich wieder nicht finde, was ich eigentlich ersehne und was ich eigentlich brauche.
Es kann aber
auch sein, wenn ich das nicht finde, dann löse ich mich.
Ja, es kann aber auch sein, dass der andere in dem Moment gar nicht an diesem Punkt ist. Beispielsweise gerade nicht die intensive Beziehung braucht und der andere aber sehr bedürftig ist und sie braucht und auch jetzt die Nähe haben will. Und wenn er sie nicht bekommt, dann eben abbricht. Es hat ja auch was damit zu tun, zu welchem Zeitpunkt man mit wem zusammenkommt und wie an welchem Zeitpunkt der Einzelne gerade ist. Und das passt oft nicht zusammen.
Das hieße doch aber, dass wir uns gegenseitig überfordern.
Ich glaube, wir überfordern uns selber.
Ja.
Also das würde ich in allererster Linie sehen. Und auch was Frau Hamann sagt und Frau Solimann, ist nochmal wichtig, dass wir immer in Spannungsverhältnissen stehen. Ich glaube, das ist nochmal sehr, sehr wichtig, was Nähe, Distanz angeht, ja, was Individuum, Kollektiv angeht und eben auch was Autonomie und Bindung angeht. Und eine Bindung trägt uns ja. Aber sie kann auch eben ein Hemmnis sein. Und dieses Ausbalancieren zwischen Tragen und gehemmt werden, nennen die Psychologen ja die Zumutung unseres Lebens. Da kommen wir auch nicht raus.
Dann bleibt zum Schluss eigentlich nur noch eine Frage. Wie kann die Situation des Schweigens aufgehoben werden? Zweimal in unserem Gespräch der Satz, das kann sehr lange dauern, dieses Schweigen. Wie lange kann es denn dauern und wann kann man es beenden und wieder miteinander ins Gespräch kommen und wie kann man das anstellen? Aber zunächst die Frage, wie lange kann dieses Schweigen in der Regel dauern?
Das ist ganz unterschiedlich.
Also ein Leben lang.
Ja, wird Frau Hamann auch zustimmen. Das ist so, so individuell vom System abhängig. Hm. Es gibt bleibendes Schweigen und es gibt eins, vielleicht das ein halbes Jahr dauert. Ich würde da ungerne Durchschnittswerte nennen. Dann würde man wieder eine Beziehung daran messen, wie schnell haben wir das hingekriegt.
Absolut, das kann ich absolut unterstützen.
Aber es kann sich über Jahre erstrecken.
Es kann sich über ein ganzes Leben erstrecken.
Ja. Mhm. Ja, im schlechtesten Fall. Aber es gibt ja immer mehr Menschen, die sich Unterstützung holen, die darüber reflektieren. Und dann ist natürlich die Chance einer Annäherung wirklich viel, viel größer.
Wenn beide Seiten sich Unterstützung holen, ja, wenn natürlich nur der eine sich weiterentwickelt und fachliche Hilfe aufsucht, dann ist es oft so, dass es nicht funktioniert. Aber meine Erfahrung ist auch, wenn beide Seiten sich therapeutische Hilfe suchen, dann besteht die Möglichkeit einer Annäherung auf jeden Fall.
Also da würde ich gerne widersprechen, denn ich habe auch Fälle, wo ich mit verlassenen Eltern arbeite und die Lebenslinien so ein bisschen abgehe, eben nach diesen Knoten auch gucke und dann berate im engeren Sinne, wie kann eine Kontaktaufnahme so erfolgen, dass der andere sich nicht bedrängt fühlt, was früher eben der Fall war. Deshalb hat er ja wahrscheinlich den Kontakt abgebrochen. Und es verändert sich manchmal, oder nein, wenn ein Teil sich des Systems sich verändert, verändert sich das ganze System.
Das ist richtig.
Und das kann sein, da kenne ich halt auch jetzt Fälle aus der Praxis, wo so ein sehr geduldiges und sehr achtsames und respektvolles Zugehen aufeinander möglich wird.
Ja, ich möchte gerne einen kurzen Satz sagen, was wirklich nicht hilfreich ist. Wenn es irgendeinen Kontakt gibt, wieder zwischen Eltern und Kindern beispielsweise, und Kinder sagen, du hast nie und damals war das für mich, dass die Eltern nicht in Versuchung fallen zu sagen, ja Kind, aber es ging mir doch so schlecht, aber das stimmt doch gar nicht, aber ich habe doch mein Bestes getan. Ja, die Eltern haben recht, sie haben ihr Bestes getan. Es geht aber darum, dass Eltern anfangen, sozusagen in die Schuhe der Kinder zu steigen und zuhören, was hat mein Kind mir zu sagen, wie hat mein Kind erlebt, was unsere Familie betroffen hat.
Es geht darum, in die Rechtfertigung zu gehen.
Ja, genau. Es geht darum, die Wahrnehmung des anderen anzuhören und auch der zu vertrauen. Das sehe ich auch so. Jeder hat seine eigene Realität. Es gibt ja gar keine Realität.
Genau.
Und da geht es um den Austausch von Wahrnehmung. Aber mir haben eben sehr, sehr viele Kinder gesagt, ich möchte nicht, dass die Eltern von sich aus auf mich zugehen. Diesen Schritt, den möchte ich machen.
Und dann denke ich auch, sollte das respektiert werden. Denn es ist nicht hilfreich, wenn man dann andere Menschen irgendwie anspricht, da als Vermittler oder was weiß ich zu fungieren. Sondern es ist ja der Respekt, der gefehlt hat vor der Eigenständigkeit. Und der sollte dann in diesem Falle auf jeden Fall gewährleistet sein.
Ja, Vermittlung über Dritte, das funktioniert in den seltensten Fällen. Das ist auch meine Erfahrung.
Also ich schließe daraus, erstens ganz wichtig für den Abbruch oder das Beenden dieses Schweigens ist nicht, dass die Verlassenen auf die Abbrecher zugehen, sondern dass sie warten, bis sie wieder zurückkommen. Da findet sich bei Ihnen, Frau Solimann, der schöne Satz, man kommt nur raus, wenn man reingeht. Also derjenige, der verlassen hat, sollte den ersten Schritt tun und nicht die Verlassenen. Und ein zweiter schöner Satz ist mir auch aufgefallen, Wahrheit ist nicht gleich Wirklichkeit. Im Gespräch, das sich dann anknüpft, sich darauf zu verlassen, dass die Wahrnehmung von Wirklichkeit ganz verschieden sein kann und nicht mit Schuldfragen beglichen werden kann.
Genau, wenn man das versteht, dann gibt es eine Perspektive.
Ja. Mhm.
Wir müssen jetzt leider dieses Reden über das Schweigen beenden, aber ich vermute, in vielen Familien, bei vielen Betroffenen geht das Gespräch nun hoffentlich weiter. Das war's, das war SWR 2 Forum mit dem Titel Weisen Eltern, wenn Kinder den Kontakt zur Familie abbrechen. Literaturhinweise und Links zum Thema finden Sie unter www.swr2.de und wer Hilfe sucht, der findet sie auch bei meinen Gesprächspartnerinnen, also bei Claudia Hamann, die als psychotherapeutische Heilpraktikerin und Publizistin in Essen tätig ist, bei der Kölner Psychotherapeutin Dr. Christiane Jendrich und bei Tina Soliman, Filmemacherin und Autorin in Hamburg. Und über ihre Homepage sind Frau Hamann, Frau Soliman und Frau Dr. Jendrich auch im Internet erreichbar. Rainer Tübsch dankt Ihnen für dieses Gespräch und wünscht einen schönen Abend. Und denken Sie daran, bleiben Sie im Gespräch, denn alles andere endet, wie wir hörten, mörderisch.